Jumbo Park und die Universität und die Friedenskirche und die Stadtkirche natürlich vor allen Dingen. Und ich weiß nicht, im Traum sieht man ja dann manchmal so was Imaginäres in der Ferne. Ich sah ein Fachwerkhaus oben auf dem Berg und dann hatte ich so die Erinnerung, das habe ich schon so oft gesehen. Vielleicht beschreibt das so mein Ideal von einem historischen Gebäude, was ich einfach schätzenswert finde, was ich gut finde. Und dann sah ich im Traum, da guckte scheinbar der Hausmeister da zu irgendeinem Fenster raus und sagte, Leute, passt auf, das Haus bricht zusammen, wir können nichts machen. Mit einmal bricht zuerst die Rosette raus und dann der Erker und dann fällt so nach und nach alles in sich zusammen und ich lag machtlos da und konnte nichts tun. Verrückt. Ich wollte euch nur die Geschichte erzählen, diesen Traum beschreiben. Vielleicht ist das eine Hilfe, um nachzuvollziehen, wie es dem Jeremia gegangen ist. Ich lese jetzt den Predigttext. Wir können ihn hier mitlesen. Eines Tages sprach der Herr zu mir, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ich aber erwiderte, o nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr entgegnete, sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Er streckte mir seine Hand entgegen, berührte meinen Mund und sagte, ich lege dir meine Worte in den Mund und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Oder in einer anderen Übersetzung, ich gebe dir Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten, andere sollst du pflanzen und aufbauen. Dass Jeremia sagen kann, ich bin zu jung, das ist etwas sehr Wichtiges, denn ganz viele Berufungen geschehen in jungen Jahren. Mir persönlich ging das so, als ich 13 war, habe ich meine Bekehrung erlebt. Das war sozusagen meine erste Berufung. Gott hat mich zu sich gerufen in seine Gemeinschaft. Ich darf sein Kind sein. Ich hatte keine Eltern mehr und Gott hat mir gesagt, du hast bei mir Heimatrecht für Zeit und Ewigkeit. Was Größeres konnte es nicht geben. Dann so im Wechsel zwischen meiner ersten und zweiten Berufsausbildung. Ich hatte erst in Magdeburg meine Gesellenprüfung gemacht und dann nach Leipzig gewechselt, um Orgelbauer zu werden. Und dann fand ein Jugendtag statt, noch in meiner alten Gemeinde. Thema war Jona. Und danach fuhr ich nach Hause mit dem Gefühl, der Jona, der gekniffen hat und weggelaufen ist, der bist du. Das war so ein ganz blödes Gefühl in mir selber. Und ich hatte trotzdem auch die Gewissheit, also jetzt ist das noch nicht dran. Aber diese Spannung, ich glaube, die empfinden junge Leute vor allen Dingen ganz besonders gut nach, was soll ich tun? Was ist die Aufgabe meines Lebens? Welchen Weg soll ich einschlagen? Wo soll ich mich engagieren? Das ist von so ganz großer Bedeutung und es ist gut, wenn du dann weißt, ich kann mit meinem besten Freund, mit meiner Freundin, ich kann mit meinem Pastor oder mit irgendjemand darüber reden. Und als dann mein zweiter Arbeitsplatzwechsel anstand, dann habe ich das mit meinem Pastor besprochen und der hat gesagt, Franz, ich habe den Eindruck, du sollst in den Gemeindedienst gehen. Und daraus ist dann die Berufung geworden. Im Grunde genommen hat sich meine Berufung zusammengesetzt aus mehreren Mosaiksteinen, aus mehreren Elementen. Jeremia ist, der Name ist eingegangen in verschiedene Begrifflichkeiten, unter anderem nennt man eine Jeremiade ein Klagelied. Wenn jemand zu klagen und zu jammern hat, dann wird das unter Umständen so bezeichnet, es ist ein altdeutscher Ausdruck, aber immerhin. Darin kommt zum Ausdruck, dass das Leben Jeremias verbunden ist mit unendlich viel Leid, mit ganz viel Zerbruch, mit ganz viel Verfolgung, mit missverstanden werden, auch mit geplagt sein von Krankheit, Gefangenschaft und vielem anderen mehr. Es klingt gerade so, als wenn Jeremia das vorausgeahnt hätte, als Gott ihn ansprach, ich habe dich berufen, ich habe etwas vor mit dir, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich möchte versuchen, das ganz schwierige Thema in ein paar Begriffe zu gliedern und möchte es so überschreiben, wen Gott beruft, den liebt er, den begabt er, den bevollmächtigt er und den begleitet und beschützt er. Jeremia ist mit Gott im Gespräch gewesen. Das heißt, er hat wahrscheinlich durch seinen Vater bereits mitbekommen und gespürt, was es heißt, mit Gott im Gespräch zu sein. Sein Vater war Priester gewesen. Er lebte in Anatot in der Nähe von Jerusalem, also sagen wir so in Winzerla und der Tempel stand dann in Jena, ne? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und Jeremia hat miterlebt, wie sein Vater Gottesdienste gestaltet hat und er hat etwas gewusst von dem Ansehen, was ein Pastor genießt bei den Leuten, die ihn kennen, aus welchem Grund auch immer. Viel Tradition ist dabei. Aber dass dann plötzlich Gott zu ihm selber redet und sagt, ich habe dich geschaffen und ich habe deinen Lebensweg begleitet, und ich habe dich im Blick gehabt wie jemand, der dich unübertrefflich gut kennt, weil ich dich geschaffen habe, weil du mein Geschöpf bist. Deswegen kenne ich dich mit allen Fasern des Herzens und Lebens und ich habe dich lieb. Ich umgebe dich mit meiner Fürsorge, mit meiner Geborgenheit, aber weil ich weiß, was ich in dein Leben hineingelegt habe an Gaben und Kräften und Möglichkeiten, deswegen habe ich auch einen Auftrag für dich. Boah, Jeremia ist überwältigt und er darf Gott antworten. Das ist etwas vom Wichtigsten, was wir als Menschen erleben und erfahren dürfen. Das ist eine wichtige Botschaft. Wenn du dich von Gott angesprochen fühlst, dann darfst du ihm antworten, dann darfst du ihm widersprechen, dann darfst du ihm dein Aber entgegenhalten. In dieser Gemeinde spielt das Aber in manchen Predigten jetzt eine besondere Rolle und deswegen bin ich einfach dankbar, dass das hier auch zum Ausdruck kommt. Aber Gott hat entschieden. Zunächst also diese Aussage des Jeremia, ich aber erwiderte, o nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die erste Jugendstunde, die ich halten sollte. Was ich da gestottert habe. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Schwiegervater, als ich noch Student war, manchmal versucht hat, mir Mut zu machen, ein bisschen schneller zu reden und ein bisschen versierter zu sein und so weiter. Er hat es gespürt, eine gewisse Unsicherheit, natürlich. Aber vielleicht gehört sie dazu. Vielleicht ist die Unsicherheit, die ich habe, die du hast, ein wesentliches Stück deiner selbst und auch deiner Beziehung zu Gott. Und wer viel und ehrlich fragt, bekommt auch viele und ehrliche Antworten, jedenfalls von Gott. Aber der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, lautet: Gott hat entschieden. Er hat entschieden, dass er den Jeremia berufen will, weil er ihn kennt, weil er ihn liebt, weil er um alle seine Möglichkeiten weiß und weil er eine Aufgabe für ihn hat, einen Sinn und ein Ziel für sein Leben. Wie das unser Bruder Jan schon angedeutet hat, es gibt in der Bibel viele solche Geschichten. Und es ist wunderbar zu wissen, Gott stülpt uns nicht einfach einen Beruf über, sondern er lässt uns in einem Berufungsgeschehen erfahren, dass seine Vorausschau und dass seine Absicht und dass seine Begabungen und dass seine Schutzabsichten, die damit verbunden sind, gültig sind. Gott hilft uns, in eine Berufung hinein zu wachsen. Und das kann man bei Jeremia ganz besonders deutlich erfahren. Wie gesagt, Bestandteil dieses Berufungsprozesses ist das Aber von Jeremia. Und da möchte ich eine weitere Frage anschließen. Wir sind ja hier in einer sehr wunderbar gemischten Versammlung von Jung und Alt. Die Frage, die ich nämlich in dem Zusammenhang gelesen habe, die jemand anders gestellt hat, heißt: Wann bin ich zu jung und wann bin ich zu alt? Ich habe den Auftrag in unserem Landesverband bekommen, Seniorenarbeit zu betreuen. Und so mit 76 soll das ja passend sein, nicht? Das ist total verständlich. Natürlich, mancher fragt dann, naja, muss man sich das denn antun, mit 76 noch eine Aufgabe zu übernehmen? Aber Gott hat mir Mut gemacht und hat mir gezeigt, dass es verschiedene Gründe gibt, Menschen zu begegnen, Menschen auf dem Weg zu begleiten und Menschen vielleicht eine Hilfe zu sein für eine eigene Orientierung, Ängste auszusprechen, Nöte anzusprechen, Probleme auf den Tisch zu packen und vielleicht ganz neu zu merken und zu spüren, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Wenn Gott dir einen Auftrag zugedacht hat, wenn Gott dir zeigt, dass du eine Aufgabe übernehmen könntest, dann darfst du ihm sagen: Herr, ich fühle mich zu jung oder ich fühle mich zu alt dafür. Aber dann darfst du auch damit rechnen, dass Gott unter Umständen sagt: Und ich habe nun auch noch ein Aber, was ich draufsetzen will. Ich habe dich einfach lieb. Und weil ich dich lieb habe, deswegen möchte ich deine Gaben nutzen und damit deinem Leben einen weiteren Sinn hinzufügen. Dein Leben muss nicht einfach so dahin plätschern oder ins Leere laufen, sondern du darfst es speisen aus einer Beziehung zu mir und darfst es hineingeben in eine Beziehung zu anderen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also das Erste, Gott hat entschieden. Das Zweite, Gott hört und versteht dein Aber. Aber er gibt in dein Leben hinein die Gewissheit, dass du von ihm geliebt, getragen und umgeben bist und dass du den Weg, den du zu gehen hast, nicht alleine gehen musst. Gott schickt niemand alleine los. Das hat er dem Jeremia gesagt. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich sende dich zu allen Menschen, oder zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen, darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Ihr Lieben, ich habe letzte Woche, oder meine Frau und ich, wir haben letzte Woche einige Dinge erlebt. Ich habe die dann in Gesprächen mit Freunden so beschrieben. Es hat in der Woche Probleme geregnet und die dazugehörigen Lösungen. Also wir haben das wirklich so erlebt. Wir kümmern uns um Asylbewerber. Das hat ja auch in Jena in der Gemeinde Tradition. Und da kamen zwei, drei verschiedene Herausforderungen, eigentlich Herausforderungspakete, wo man dann denken konnte, wie kriegen wir das in den Griff, wie kriegen wir das gelöst? Herr, es passt nicht in unseren Terminkalender und unsere Kräfte sind auch aufgebraucht, was sollen wir machen? Und dann mit einem Mal zeigt mir Gott, du kannst den Vater dieser Familie fragen, ob sie die Gäste aufnehmen können. Und dann treffe ich das Ehepaar zum Deutschkurs. Die erste Familie von Asylbewerbern, die bei uns in Gera geblieben sind. Die meisten gehen ja weg, woanders hin. Und ich erzähle ihnen die Notlage einer anderen Familie und dass Quartiere gebraucht werden. Und sofort mit der größten Selbstverständlichkeit sagen Mann und Frau, na klar, wir haben Platz. Sie sind herzlich willkommen. Das ist so eine Erfahrung, die uns überwältigt hat, die uns froh gemacht hat. Ich will jetzt das Ganze nicht auswalzen, sondern einfach nur sagen, wen Gott beruft, den begabt er auch. Aber sei sicher, wen Gott begabt, den kann er auch berufen. Das ist... Die Medaille hat zwei Seiten. Und nur wenn Menschen sich gebrauchen lassen, dann kann Gott auch sein Reich bauen. Gott ist relevant für unsere Welt. Das ist mein vierter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Er wirkt durch sein Wort und durch seinen Boten. Was ist bei Jeremia passiert? Er ist als junger Mensch berufen worden. Er hat verschiedene Könige erlebt in seinen 70 Lebensjahren. Seine Berufung fiel in das Jahr 609, die Zeit, als Josia regierte im Land, ein König, der viel Gutes bewirkt hat und viel Erneuerung auf den Weg gebracht hat. Seine Wirksamkeit erstreckt sich auf die Zeit des Königs Joachim und schließlich des Königs Zedekia. Und er musste miterleben, wie das Land Israel und das Land Juda zerstört, zerbrochen, der Jerusalemer Tempel zerbrochen wurde, das Volk ins Exil geführt wurde. Und es gab also endlose Katastrophen und eigentlich Grund zur Verzagtheit. Jeremia ist in die Aufgabe hineingewachsen und hat das Volk begleiten können, durch Höhen und Tiefen. Das kann sein, dass das so sein muss. Es ist eine Berufung, das einschließt. Ich muss sagen, was mich besonders erschüttert in meiner Lebensgeschichte, ich habe noch das Ende des Zweiten Weltkrieges miterlebt und die Zeit, wo es hieß, nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, wo wir in der Nationalhymne damals gesungen haben, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Und jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, in der die Auseinandersetzung ansteht mit Terrorismus, Islamismus und anderen Ismen und wo wir immer neu erschrecken, was unter dem Deckmantel des nationalen Sozialismus oder des sozialen Nationalismus an perversem Denken wachsen kann und an Brutalität und sinnloser Gewalt ausgeübt werden kann im eigenen Land, von dem wir gesagt haben, nie wieder Bewaffnung Deutschlands. Wir merken aber, dass wir in einer Welt leben, die so gefährdet ist. Und ich habe vorgestern in einem Vortrag gehört, dass die Menschen, die ich gerade in Gera begleite, die, egal ob sie aus Irak, Iran, Syrien oder Türkei kommen, sie haben alle kurdische Wurzeln. Und die reichen zurück bis in das Reich der Meder. Und die Konflikte, die damals ausgetragen wurden, an denen Israel zu leiden hatte, wenn mal die Assyrer, mal die Babylonier, mal die Ägypter das Land überfallen haben oder das Volk in die Deportation geführt haben. Es scheint mir so, als wenn die Konflikte, die damals mit Waffengewalt gelöst werden sollten, ihre Nachwirkung haben bis heute. Und dass es nur eine Möglichkeit gibt, das zu überwinden, indem wir alle gemeinsam mit einem Wort der Bibel zu sprechen sagen, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, er hat uns zerschlagen, er wird uns auch heilen. Jeremia hat das mit vielen verschiedenen Bildern beschrieben. Mal hat er, wie das auch in seiner Berufung angekündigt ist, ganz brutal und ganz hart den Leuten sagen müssen, weil ihr Gott nicht gehorcht habt, deswegen wird Gott selber dafür sorgen, dass fremde Mächte kommen und eure ganzen Idole und eure ganzen Götzenbilder zerschlagen und verbrennen. Ihr werdet der Vernichtung anheimgegeben. Das hat natürlich dem Jeremia viele, viele Feinde gemacht, auch im eigenen Volk. Und schließlich am Ende seines Lebens musste er nach Ägypten auswandern, weil er nicht unter staatlichem Schutz mit nach Babylon gehen wollte. Eine tragische Geschichte. Aber ich habe mich auch gefragt, welchen Anteil mag Jeremia daran haben, dass es später in Alexandria in Ägypten eine theologische Schule gab, an der die Bibel aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt worden ist. Jesus hat mal dieses Gleichnis erzählt und hat gesagt, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber ausgesät wird, dann wird es Frucht bringen, dann wird es sterben und Frucht bringen. Mir scheint es so, als wenn Jeremia genau das erlebt hat. Als wenn er durch seine Arbeit, durch seinen Dienst den Schauspielern in Politik und beim Militär die Maske vom Gesicht gerissen hat. Und er hat sich viele Feinde geschaffen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er hat gegen die Neonazis demonstriert. Oder andere Beispiele könnte man heranführen. Oder er hat sich aufopferungsvoll um Asylbewerber gekümmert und hat versucht, den Konflikt zwischen den Religionen zu überwinden durch die Kraft der Versöhnung, die von Gott ausgeht. Aber mit seinem Lebensweg, mit seiner Lebensleistung, hat er seinen Anteil dazu beigetragen, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk weitergeht. Durch die Höhen und Tiefen der Zeit. Und darin hat sich das bewahrheitet, was am Schluss dieser Berufungsgeschichte hier überliefert ist. In Vers 10 heißt es, oder Vers 9 und 10, er streckte seine Hand mir entgegen, berührte meinen Mund und sagte, ich lege meine Worte dir in den Mund und gebe dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Ich will einfach diese sechs Begriffe so miteinander verbunden verstehen. Das Niederreißen und Entwurzeln, Zerstören und Stürzen, das klingt in meinen Ohren wie der Parallelismus Membrorum, der in der jüdischen Sprache ein wichtiges Element ist. Dieses schreckliche Andeuten von Gerichtshandeln, das Gott zulässt, das er unter Umständen sogar herbeiführt, das wird sozusagen doppelt ausgedrückt, um den Menschen, insbesondere den Machthabern der damaligen Zeit, zu sagen, euren Holzweg wird Gott verbrennen. Eure Irrwege, von denen ihr euch nicht habt zurückrufen lassen, die wird Gott auflösen. Und dann steht da dieses wunderbare Wort, aber auch aufbauen und einpflanzen. Und da möchte ich auf Jeremia 29 aufmerksam machen. Es wird in diesem wunderbaren Buch des Propheten Jeremia überliefert, dass er an die Verbannten in Babylon einen Brief hat schreiben lassen durch seinen Schreiber. Dieser Brief wurde dann von dem König in Stücke geschnitten und verbrannt, und er musste dann nochmal geschrieben werden, dass er die Leute erreicht. Und in diesem Brief schreibt er: Bitte lasst euch nicht von falschen Propheten dazu verleiten, zu resignieren. Lasst euch nicht dazu verleiten, dass Gott euch verlassen hätte. Das ist ein falscher Gedanke. Sondern dort in der Verbannung, dort in Babylon, fangt ein neues Denken an. Stellt euch darauf ein, dass eure Gefangenschaft noch eine ganze Generation weiter dauern wird oder sogar zwei, und deshalb baut Häuser, pflanzt Gärten, feiert Hochzeiten für eure Kinder, mit euren Kindern. Sie sollen wieder Kinder bekommen. Und ihr sollt für die Stadt beten, in die ich euch habe wegführen lassen. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Das heißt, wenn wir auf diese Worte des Propheten Jeremia hören, wenn wir auf diese Worte Gottes hören, dann werden wir auch an der Stelle, wo unser Platz ist, nicht auf die Widerwärtigkeiten den allergrößten Wert legen, sondern wir werden begreifen, dass Gott uns die Augen auftun will für weitere Horizonte, dass er auch unserem eigenen Leben einen neuen Sinn, eine neue Erfüllung, ein neues Ziel geben will, damit wir denen, die heute leben, Hoffnungszeichen setzen können, damit wir denen, die heute leben oder die nach uns kommen werden, eine Welt hinterlassen, in der nicht Rachegefühle und Gewaltverherrlichung das Sagen haben, sondern in denen der Shalom Gottes sich entfalten kann zum Segen für viele. Wie schon gesagt, Jeremia ist im Grunde genommen ein Beispiel für das, was Jesus einmal so ausgedrückt hat: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Damit hat Jesus auch von sich selber gesprochen. Denn er hat damit seine eigenen Leute vor den Kopf gestoßen. Er hat sie erschüttert, wenn er ihnen gesagt hat: Ich werde sterben müssen. Ich werde gekreuzigt werden. Und sie haben doch von ihm was ganz anderes erwartet. Aber mit seiner Leidensbereitschaft, mit seinem Sterben hat Jesus das verbunden, dass er zu Gott gebetet hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Lieben, es ist ein wunderbarer Zusammenhang. Wenn es Hoffnung geben soll für Menschen, wenn es Hoffnung geben soll für unsere Welt, dann wird es nur geschehen dadurch, dass Menschen wieder neu befähigt werden, zu vergeben und sich selber vergeben zu lassen. Nur dadurch kann in mir selber etwas heil werden, was sonst ewig vor sich hin schwelen würde. Und nur dadurch kann auch in der Beziehung zwischen mir und anderen Heilung passieren. Und nur dadurch, dass ich das zulasse, kann auch meine Beziehung zu Gott so entkrampft und so erneuert werden, dass ich unter Umständen eine neue Berufung für mein eigenes Leben erkennen kann und mein Leben wieder Sinn und Ziel bekommt. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass wir merken, diese Liebe Gottes, die uns umgibt, die ist ein besserer Schutzschild als alle Materialien dieser Welt. Gott segne euch. Und so wollen wir gemeinsam das Mahl des Herrn feiern. Amen.